zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, euren zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing. Spieltag 2 ist jetzt also auch schon in den Notizbüchern und, was soll ich euch sagen, wieder einige Überraschungen, wie wir schon am ersten Spieltag erfahren mussten. Besonders spannend da natürlich Eintracht Braunschweig, Arminia Bielefeld. Ich glaube, niemand von uns hätte erwartet, dass sie so smooth in diese neue Saison reinkommen. Beide direkt auch mit Erfolgserlebnissen ausgestattet. Und jetzt geht's kommende Woche dann ins Pokalwochenende. Und dort haben wir von Tornetz natürlich auch wieder ein Auge auf alle Zweitligisten. Und wie bereits schon in der ersten offiziellen Saisonfolge vergangene Woche, wollen wir jetzt auch erst einmal auf die dritte Liga blicken, auf interessante Spieler. Und heute habe ich euch da einen Spieler vom MSV Duisburg mitgebracht, nämlich Patrick Susek, linker offensiver Mittelfeldspieler, vergangene Saison schon Top-Torschütze des MSV Duisburg in der Regionalliga West am ersten Spieltag. Nicht in der Startelf gewesen, sauer gewesen, seinem Trainer Dietmar Hirsch gesagt, jo, wenn ich reinkomme, mache ich direkt eine Bude. Hat er gemacht. Jetzt an diesem Wochenende beim 4:0-Sieg der Duisburger in Regensburg auch wieder 2 Treffer erzielt, sogar noch 1 vorgelegt. Also Susek bisher Topscorer der zweiten Liga, der dritten Liga. Und er sollte sich auf jeden Fall jetzt auch in die Notizbücher einiger Sportdirektoren der zweiten Liga gespielt haben. Ich meine, wenn du so einen jungen Außenspieler hast vom MSV Duisburg, der natürlich auch immer noch große Geldsorgen hat, auf jeden Cent angewiesen ist, dann musst du auch dort mal anklopfen. Ich meine, Susek ist 25 Jahre alt, Vertrag läuft ja noch bis 2028, das ist natürlich lang, Marktwert aber 200.000 Euro und ich glaube, wenn man da so in einem ja, mittleren sechsstelligen Bereich ein Angebot macht, dann wird man da schon auf Gehör finden und ist zumindest eine Verhandlungsgrundlage. Er würde vor allen Dingen natürlich auch so Teams wie den SC Paderborn oder Preußen Münster deutlich verstärken, die sich beide auch gerne in der dritten Liga bedienen wollen. Und ganz zufällig haben diese beiden Teams auch am Freitagabend gegeneinander gespielt. Und ja, dieses Ostwestfalen-Derby natürlich immer auch mit einer besonderen Brisanz. Münster am ersten Spieltag gegen den KSC verloren, wohingegen Paderborn kurz vor Schluss gegen die Kieler doch noch den 2:1-Sieg erzielen konnten. Da war natürlich auch klar, okay, wenn Paderborn das zweite Spiel auch gewinnt, war es ein hervorragender Saisonstart. Auf der anderen Seite Paderborn mit Neutrainer Alexander Ende, 2 Spiele, 2 Niederlagen. Da kann er zumindest ein bisschen Druck, ich meine, in Münster sind sie immer noch realistisch, aber ein bisschen Druck ja auch schon aufkommen. Dementsprechend war es auch von Anfang an eine eher ja, zähere Partie. Paderborn hat die Spielkontrolle auch übernommen, vorne wieder mit Betzner, Bebia und Copado, 3 bewegliche Jungs und auf der Bank ein Steffen Tigges, den kennen viele von euch ja noch vom 1. FC Köln, war dort jahrelang ja, Ersatzstürmer, ist dort nicht so richtig glücklich geworden, kaum zum Zug gekommen, kaum Treffer erzielt und jetzt soll er beim SC Paderborn so ein Kontrast zu einem Bebia, Copado oder Belzner bilden, die alle eher schnell und beweglich sind, sondern Tigges soll wirklich als Mittelstürmer dann jetzt in diesem Spiel noch als Joker reinkommen, seinen Körper gut einstellen, viele Kopfballduelle gewinnen, die Bälle verteilen, also als so eine Art Wandstürmer agieren, der dann die schnellen Außen gut einsetzen kann. Da bin ich natürlich gespannt. In diesem Spiel kam er in der 65. Minute rein. Da war jetzt noch nicht ganz so viel Einsatz zugegen. Nichtsdestotrotz natürlich trotzdem eine starke Leistung von ihm. Hat sich bemüht und für mich der erste Paderborn auch insgesamt mit einer ordentlichen Leistung, auch wenn ihn noch nicht ganz so viel eingefallen ist. Also Ralf Kettermann, der neue Trainer, vorher ja U19-Coach beim KSC, hat jetzt natürlich ein sehr schweres Erbe, auch Nachfolger von Lukas Kwasniok, der aus dem SC Paderborn fast das Maximale rausgeholt hat, immer oben mit dabei war und das trotz begrenzter Mitteln. Aber Ralf Kettermann hat es zumindest geschafft, dass die Defensive weiterhin stabil steht, die Grundtugenden passen. Und vorne müssen sich dann vielleicht nochmal ein paar weitere Automatismen klären. Es ist nicht mehr ganz so viel Vertikalität wie noch unter Kwasniok zu sehen, in meinen Augen. Aber es fehlen ja auch noch wichtige Spieler. Also ein Felix Götze wurde jetzt erst kurz vor Schluss in Minute 79 eingewechselt, der ja oft als Mittelmann der Dreierkette auch mal gerne diagonale Bälle spielt. Wer mir aber positiv aufgefallen ist, ist wieder Kurda auf der rechten Schiene. Macht das sehr stark, laufintensiv. Offensiv schaltet er sich auch immer mal wieder ein, defensiv stabil. Und natürlich im Zentralmittelfeld Luis Engels, vergangene Saison sein Debüt gegeben unter Kwasniok. Und jetzt Stammkraft neben Castaneda im Zentralmittelfeld. Nicht nur wegen seines Tores, einen super Job gemacht, viel unterwegs gewesen. Hat sich insgesamt dann ja 86 Minuten aufgerieben. Erst dann wurde er für Grimaldi ausgewechselt. Hat es stark gemacht, hat viele Bälle erobert, Angriffe initiiert und es dem SC Preußen Münster auch schwer gemacht, auch über Konter zu genügend Tormöglichkeiten zu kommen. Ja, und beim SC Preußen Münster ist zu sagen, defensiv war das okay. Mit Scherder und Jäckel in der Endverteidigung. Hat man ein gutes Duo mit Johannes Schenk, natürlich einem überragenden Keeper. Also ich glaube, der wird noch richtig viel Spaß machen jetzt in seiner zweiten Zweitligasaison überhaupt. Und vorne überraschend Oliver Baptiste Meyer, einer der Lieblingsschüler von Alexander Ende. Nur auf der Bank, kreativer Typ. Dafür eher mit so ein bisschen mehr, ja, Physikalität, ein bisschen mehr Wucht, also Meierhöfer auf einer der Achterposition zusammen mit Hendricks, Mees im offensiven Mittelfeld, der dann auch mal eher auf die Außen ausweicht oder auch straight ja, ins Sturmzentrum mit reingeht. Also eher weniger Typ Spielgestalter, sondern auch eher Typ Außenbahnspieler. Ich glaube, da wollte man auch Überzahl auf den Außenseiten erzeugen. So zumindest meine Theorie. Und vorne mit Amenido und Lokoc natürlich zwei unterschiedliche Stürmertypen. Lokoc eher der große Wandstürmer, Amenido eher der mit Tempo. Aber wie schon gegen den KSC war da meiner Meinung nach trotzdem nicht viel Erquickliches bei. Am Ende Paderborn, die deutlich bessere Mannschaft für Preußen Münster. Ein glücklicher Punkt, aber so schnell kann man sich dann auch ja, sich die Punkte ergaunern und das sollte ja auch das Hauptziel der Preußen sein.
Domes Darmstadt Talk. So, und da sind wir auch wieder bei dem Lilien Talk, wo ich über meine Lilien vom SV Darmstadt 98 rede. Und ja, die Lilien durften dann auch schon am Freitag gleich wieder ran gegen den ersten FC Nürnberg. Und ja, Nürnberg ist ja am ersten Spieltag sehr knapp gescheitert an einem Unentschieden, haben in der 90. Minute noch das 0:1 kassiert gegen Elversberg. Ja, und bei dem Spiel jetzt von Darmstadt gegen Nürnberg ist es aus Nürnberger Sicht leider genauso passiert. Da hat Darmstadt nicht in der 90. das entscheidende Tor geschossen, sondern in der 90. plus 4, also noch ein Tuck ärgerlicher für Nürnberg, gerade weil es nur 4 Minuten Nachspielzeit waren. Und ja, Kilian Korridor ist dann der entscheidende Spieler gewesen, der dieses 0:1 gemacht hat. Kam auch erst in die Partie, also hat nicht mal von Anfang an gespielt, aufgrund von seinen Verletzungen, die er noch mit sich rumgetragen hatte, hatte ihn Kofeld dann erst in die Partie geschickt. Und am Anfang sah es auch besser aus, aus Darmstädter Sicht, hatten einige gute Chancen, unter anderem auch wieder einen guten Distanzschuss von Akiyama. Also man sieht, der Junge ist ziemlich gefährlich, nicht nur als balleröffnender Motor, der immer wieder gute Pässe in die Schnittstellen findet, sondern auch aus der Distanz, schon auch im ersten Spieltag gegen Bochum, hatte er eine richtig gute Gelegenheit, wo Timo Horn den Schuss ja geblockt hat. Und jetzt Jan Reichert, der Torhüter von Nürnberg, wieder diesen Distanzschuss gut abgelenkt. Also muss man auch sagen, Reichert eine sehr gute Parade. Aber auch generell Paraden waren in diesem Spiel sehr viele zu sehen. Nicht nur von Jan Reichert, sondern auch von Marcel Schuhn, den Torhüter von Darmstadt 98. Also beide Torhüter haben sich an diesem Spieltag mehr als solide gezeigt und gezeigt, warum sie einfach Stammtorhüter bei ihrem jeweiligen Verein sind. Ja, Schuhn konnte sich dann in der zweiten Halbzeit bei zwei Kopfbällen von Nürnberg auszeichnen, unter anderem von Gruber und von Knoche. Also da kann man wirklich als Darmstädter froh sein, dass Schuhn da so im Tor stand. Da hatte man wieder die leichten Defensivprobleme bei Darmstadt gesehen. Obwohl man mit Hornby einen 1,95 großen Spieler hat und mit Vukotic und Pfeiffer noch zusätzlich zwei Verteidiger mit 2,01 Meter und 1,96 Meter haben es Knoche und Gruber trotzdem gut gemacht und sich mit ihrem guten Stellungsspiel da befreien können, muss man auch sagen. Und schlussendlich hätte man sich nicht beschweren dürfen, aus beider Sicht, von Nürnberger Sicht und aus Darmstädter Sicht, wenn dieses Spiel 0-0 ausgegangen wäre. Ich saß auch irgendwann da und dachte mir, ey, mit dem Unentschieden bei dem Spielverlauf nehme ich sehr gerne mit, weil man halt gemerkt, in der zweiten Halbzeit ist Nürnberg einfach besser geworden, haben immer wieder gefährliche Räume gefunden, haben Darmstadt schnell wieder überspielen können und Kofeld hatte das auch gemerkt und auf eine Dreier- respektive Fünferkette umgestellt, hat dann noch mit Magica einen 1,98 großen Verteidiger reingebracht. Das hat Darmstadt dann wieder ein bisschen mehr Stabilität gebracht. Aber ja, man hat halt einfach gemerkt, Darmstadt kann mit diesem Punkt besser leben als Nürnberg. Klar, weil Darmstadt auch am ersten Spieltag gewonnen hatte und Nürnberg halt eben verloren. Tja, und dann kam halt dieser wirklich allerletzte Angriff. Ein weiter Ball, weitergeleitet von Vukotic. Da hat er mal seine Kopfballstärke genutzt. Gleich weitergeleitet auf Hornby, der dann wiederum auch mit dem Kopf weitergeleitet auf Kilian Korridor. Der ist dann frei durch. Muss man sagen, kein gutes Stellungsspiel von Knoche gewesen. Der hat Korridor dann ein bisschen sehr alleine gelassen. Und ja, Korridor schafft es dann in der 90. plus 4 mit dem wirklich allerletzten Angriff dann doch noch den Sieg für Darmstadt einzufahren. Und ja, das waren auf jeden Fall sehr interessante Bilder. Da hat man selbst El Florian Kofeld mal über den Platz rennen sehen zu Korridor. Gerade weil ja der Spieler eigentlich in der ganzen Vorbereitung einer der wichtigsten und besten Spieler war, sich ja dann verletzt hatte. Tja, und ja, Stand jetzt hatte Darmstadt eben 6 Punkte auf dem Konto. Und das ist das beste Ergebnis seit 20 Jahren. Also seit 20 Jahren hatte Darmstadt keine 2 Ligapartien, keine 2 Auftaktpartien, also den ersten und den zweiten Spieltag hintereinander gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Zuletzt in der Saison 2005, 2006. Aber so kann es gehen. Ja, das nächste Spiel ist dann im DFB-Pokal gegen den VfB Lübeck am Samstagabend. Bin ich sehr gespannt. Ja, gegen Lübeck, gegen einen Viertligisten, nicht gut in die neue Saison gestartet. Da muss eigentlich ein Pflichtsieg her. Ich bin sehr gespannt. Wir wissen alle, DFB-Pokal ja, hat seine eigenen Regeln. Aber ich denke mal, dass die Ligen momentan mit diesem guten Schwung da einen Sieg einfahren werden. Hatten ja auch ein Testspiel dann am Samstag noch gegen den Schweinfurt, also gegen einen Drittligisten, da dann mit der zweiten Garde sozusagen gespielt und haben da 6-1 gewonnen. Also man sieht auch, die Spieler sind gut drauf. Und das nächste Ligaspiel ist dann gegen die alte Dame, also gegen Hertha BSC. Bin ich mal sehr gespannt. Hertha BSC, boah, mal so, bisher nicht so gut in die Saison gestartet, aber trotzdem gute individuelle Spieler. Ich bin sehr gespannt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Lilientalk.
Am Samstagmittag hatten wir dann eine Partie von zwei Teams, die ich durchaus im Aufstiegsrennen verorten würde. Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96. Natürlich unterschiedliche Ausgangslage. Düsseldorf am ersten Spieltag nach 1-0-Führung. Rote Karte 5-1 bei Arminia Bielefeld verloren. Hannover 96 hingegen mit einem sehr überzeugenden 1-0-Sieg gegen den ersten FC Kaiserslautern. Also ein Team mit ordentlich Rückenwind, das andere auf Wiedergutmachung aus. Aber klar, wir sind erst am zweiten Spieltag, also da kann noch einiges passieren. Und in diesem Spiel fand ich Fortuna Düsseldorf auch, wie eigentlich zu Beginn gegen Arminia Bielefeld, mit einem gepflegten Kurzpassspiel haben sie das die Anfangsphase sogar mit dominiert gegen Hannover, die natürlich auch unter Christian Titz auf Ballbesitz aus sind. Spannend fand ich da natürlich das Debüt von Hetwa auf der linken Offensivseite der Fortun. Kam ja von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund im vergangenen Jahr. Hat dort schon einige Treffer erzielen können und am ersten Spieltag noch nicht dabei gewesen. Aber jetzt auf seiner linken Seite war ich gespannt, ob er ja sein Niveau, sein Level auch von dritter auf zweite Liga adaptieren kann. Das ist in Teilen gelungen. Also er hatte ein paar ganz ordentliche Dribblings, aber du hast schon gemerkt, da fehlt es noch so ein bisschen an Bindung auch zu den Mitspielern. Insgesamt ja nach der gelb-roten Karte von Oberdorf musste Tune umbauen. Kenneth Schmidt und Jamil Siebert, also zwei junge deutsche Innenverteidiger, die enormes Tempo haben, enorme Körperlichkeit. Also da kann man auch schon mal ein bisschen offensiver dann auch stehen, ein bisschen mutiger agieren. Natürlich aber auch in dem Wissen, dass die Mannschaft von Christian Titz unglaublich gefährlich ist. Auch in diesem Spiel wieder offensiv einige Aktionen gehabt, aber wie schon am ersten Spieltag hat dann auch so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Aber allein diese vorderen drei, Benedikt Pichler, der von Holstein Kiel gekommen ist, in der zweiten Liga immer mal wieder für ein Türchen gut. Und dahinter dann mit Chakrun aus der eigenen Jugend und Bundu, den man neu verpflichtet hat. Zwei unglaublich schnelle, technisch starke, dribbelstarke Jungs auch. Also die kannst du zum Kontern einsetzen, aber auch gegen tiefstehende Gegner. Also die können sich auch im 1 gegen 1 beweisen und dann guckst du die Bank an. Dann können die noch einen Yannick Rochelt bringen, der im vergangenen Jahr zwar nicht ganz so gut bei Hannover 96 zu Fuß war, aber davor im Jahr bei der SV Elversberg einer der überragendsten Mittelfeldspieler der zweiten Liga. Dann Daisuke Yokota, vergangenes Jahr an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Auch enorm schneller, dribbelstarker Japaner. Also da ist vor allen Dingen Offensivpower auch noch auf der Bank. Dazu stehen sie defensiv sehr gut. Noel Noll als mitspielender Keeper. Passt perfekt. Also ihr merkt schon, die Hannoveraner unter Christian Titz. Also ein Riesenumbruch, 15 neue Spieler und trotzdem hat er so schnell eine Mannschaft geformt, die zueinander passt. Automatismen greifen schon, man sieht Spielzüge, wie dann zum Beispiel ein Pichler, ein Verteidiger, der Fortun bindet, ihn mit rauszieht, sich dadurch dann für Leopold oder ein Kili oder auch ein Tomiak in der Endverteidigung Lücken bilden, wo sie dann den Ball langschlagen können und man so dann künstlich auch, selbst wenn man im eigenen Ballbesitz ist, Kontersituation heraufbeschwört, kreiert. Das sind so Kombinationen, die, was mir sehr gut gefällt. Wie gesagt, am Abschluss können sie noch ein bisschen fallen. Nichtsdestotrotz gewinnen sie auch dieses Spiel am Ende verdientermaßen auch mit 2:0. Nämlich zum einen durch Boris Tomiak, der einen Elfmeter verwandelt. Und dann am Ende der eingewechselte Jokota, der auf den eingewechselten Stürmer Kellmann, der aus der polnischen Extraklasa kam, bedient und der dann zum 2:0 einschieben kann. Man hatte auch noch weitere Möglichkeiten. Also Jokota hat auch einmal schön auf Rochelt und auch auf Pichler abgelegt, die dann hätten nur noch einschieben müssen. Ball ging vorbei. Nichtsdestotrotz für mich insgesamt ein verdienter Sieg. Guter Auftritt mit und gegen den Ball, stark gearbeitet. Und man ist auf jeden Fall einer der Top-Aufstiegsfavoriten, zumindest nach diesem sehr, sehr starken Saisonstart bei Fortuna Düsseldorf. Wird keine Panik ausbrechen. Geschäftsführer Sport Klaus Allofs steht natürlich zu 100% hinter Daniel Thun. Am ersten Spieltag natürlich viel Pech gehabt. Jetzt gegen Hannover 96 einen bockstarken Gegner gehabt. Deswegen, man wird auch weiterhin oben mitmischen. Da bin ich mir sicher, auch wenn momentan nach dem zweiten Spieltag Platz 18 steht. Man wird jetzt hart arbeiten, kommenden Wochenende den Pokal spielen und dann auch in der Liga die nötigen Punkte einsammeln, um sich auch möglichst schnell von dort unten abzusetzen. Dann kommen wir zu zwei Teams, die mich am ersten Spieltag überrascht haben. Und es war auch das einzige Duell an diesem Spieltag. Zweier Teams, die auch an Spieltag 1 einen Sieg einfahren konnten. Also eine Art kleines Spitzenspiel am Samstagmittag, auch wenn die Namen es vielleicht nicht direkt so hergeben. Nämlich Eintracht Braunschweig gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Und bei beiden war ich ja schon ziemlich kritisch, habe sie auch weiter unten gesehen, aber sie haben mich am ersten Spieltag vor allen Dingen durch ihre Intensität überzeugen können und die Fürther sogar durch spielerische Elemente mit rein. Immer mal wieder natürlich auch sie gut gegen den Ball gearbeitet, aber trotzdem kleine Spielzüge, kleine Kombinationen, vor allen Dingen Kombinationen aus Green, Klaus, Futkoi und Regote, eine Offensive, das matcht. Sind auch alles so kleine Zocker dabei, die gerne dribbeln, die gerne Gegner ausspielen. Und das macht natürlich für den neutralen Zuschauer richtig viel Spaß anzuschauen. Das war ja auch das Ziel der Fürther, wieder attraktiveren, bejahenderen Fußball zu spielen, um auch die kritischen eigenen Fans wieder hinter die Mannschaft zu bekommen. Ja, und bei Eintracht Braunschweig war das Ziel, nachdem man ja in die Relegation gegen Saarbrücken musste und dort dann knapp den Klassenerhalt geschafft hat. Es muss ein Neuanfang her, neuer Trainer, wir müssen neue Impulse auch innerhalb der Mannschaft setzen. Und das hat man geschafft. Am Ende der vergangenen Saison wirkte man ja so ein bisschen blutleer, aber jetzt ist wieder richtig Energie drin mit guten Transfers, mit starken Transfers so von Spielern, die woanders nicht ganz so auf der Liste waren. Hier in der Innenverteidigung Frenkert und ein Bräunig. Frenkert bei Preußen Münster Stammspieler gewesen, aber Preußen Münster auch eher weiter unten gewesen. Da fällst du als Innenverteidiger vielleicht nicht so positiv immer aus, weil natürlich auch viele Angriffe auf dein Tor rollen. Und Bräunig mit Ringsburg abgestiegen. Aber die beiden zusammen mit Köhler in der Dreierkette voran Tom Hoffmann, das war ein defensiv sehr starkes Bollwerk, trotz zweier Gegentore jetzt gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, aber viele Zweikämpfe gewonnen und sich auch offensiv mit eingeschaltet, unter anderem ja systematisch dafür dann das Tor von Frenkert nach Vorlage von Bräunig. Das ist natürlich schon cool, wenn deine beiden Innenverteidiger zusammen auch noch torgefährlich sind, also nicht nur defensiv ihre Aufgaben erfüllen, sondern auch vorne da mal der eigenen Mannschaft mit einem Treffer helfen. Dann hast du mit Mehmet Can Aydin auf der rechten Schiene einen Spieler, der bei Schalke 04 ja aussortiert wurde, Vertrag wurde nicht verlängert, am ersten Spieltag Siegtorschütze gewesen, jetzt auch wieder sehr umtriebig, defensiv vielleicht mal den ein oder anderen kleineren Wackler, aber offensiv hat er sich immer wieder mit eingeschaltet. Zentralmittelfeld hast du dann neben Marie und Tempelmann auch einen Robin Heusser, im letzten Jahr von Wiesbaden zum KSC gewechselt, sich dort nicht durchsetzen können. Jetzt passt er aber Plug and Play in dieses 3-4-1-2-System von Heiner Backhaus und vorne mit einem Eremjan Dimci, einen hochtalentierten türkischen Juniorennationalspieler von Hoffenheim ausgeliehen. Ich meine, Hoffenheimer Leihgaben in die zweite Liga. Ich sag nur Aslani Damar. Das passt zusammen mit Christian Conte vorne. Ein sehr schnelles Du gebildet. Nicht umsonst hat Yadinci auch nach Vorlage von Conte einen Treffer erzielen können. Und das zeigt für mich auch einfach, ja, Braunschweig, die leben natürlich auch von ihrer Intensität, von ihrem Tempo, stehen aber defensiv sehr gut. Passt auch zu Heiner Backhaus, der hat ja auch mit Alemannia Aachen schon vergangene Saison in der dritten Liga einen sehr unangenehmen Fußball gespielt für die Gegner. Und was mir auch auffällt, dadurch, dass die Neuzugänge auch direkt funktionieren, hast du auch direkt auch eine ganz andere Kaderbreite. Du kannst einen Johan Gomez bringen, einen Kaufmann für außen, Schabo, Polter, das sind alles Jungs, die haben vergangene Saison teilweise, ja, waren sie absolute Stammspieler, unangefochten, weil auch die Konkurrenz nicht so da war. Und jetzt viele Neuzugänge in die erste Elf. Klar, du hast auch einen Ryan Philipp vom Sturm verloren, aber trotzdem, das zeigt für mich, man hat jetzt auch eine ganz andere Kaderbreite. Du kannst neue Jungs auch von der Bank bringen, die dann die Qualität trotzdem so hochhalten. Und das ist halt für mich auch der Schlüssel, warum der Saisonstart bei Braunschweig so gut funktioniert hat. Heiner Backhaus hat es geschafft, die Neuzugänge so die Mannschaft zu integrieren, dass du jetzt qualitativ einen breit und stark besetzten Kader hast und führt. Die haben eigentlich auch ein ganz ordentliches Spiel gemacht, haben sich aber im Laufe der Partie immer mal wieder verloren. Wie gesagt, eine frühe Führung durch Felix Klaus nach Vorlage von Futgoy, der mir gut gefallen hat in diesem Spiel. Dann verlierst du dich so ein bisschen, kommst dann kurz vor Ende nochmal wieder und dann, ja, durch eine absolute Dummheit von Konzbruch in der Nachspielzeit kassierst du am Ende dann doch noch das 3:2 und holst dann, oder nimmst dann halt nicht diesen Punkt mit, weil Polter holt den Elfmeter raus, macht ihn rein, eiskalt. Klar, absoluter Leistungsträger. Ich wusste nicht mehr, dass er bei Braunschweig überhaupt noch im Kader ist, Sebastian Polter. So ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Jetzt hat er sich aber als nervenstarker Joker gezeigt und insgesamt für mich eine ansprechende Leistung beider Teams und ich traue beiden Teams auch weiterhin zu überraschen in dieser Saison. Wobei ich natürlich glaube, dass beide am Ende mit dem Aufstiegskampf dann doch eher weniger zu tun haben werden. Samstag natürlich der Elbklassiker Dynamo Dresden gegen den ersten FC Magdeburg. Und boah, die Choreo am Anfang, also ich hatte wirklich Gänsehaut. Und jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke und nochmal die Bilder in meinem Kopf durchlaufen lasse, muss ich sagen, erneut, also was die Dresdner da für eine riesen Choreo im gesamten Stadion präsentiert haben, absolut Champions League reif. Das ist natürlich schön, wenn so ein Verein wie Dynamo Dresden in die zweite Liga zurückkehrt. Eine Mannschaft, die ja, Spaß macht, weil oft spielen sie auch guten Offensivfußball. Wie gesagt, leider in den vergangenen Jahren auch öfter mal Fehlentscheidungen getroffen. Dadurch als Fahrstuhlmannschaft zwischen zweite und dritte Liga gewesen. Jetzt aber wieder zurück und gegen den ersten FC Magdeburg, natürlich auch mit einer spannenden Aufgabe. Beide am ersten Spieltag noch nicht so erfolgreich gewesen. Für beide ist auch so ein bisschen wieder Neuland. Also Dresden, klar, als Aufsteiger erstmal akklimatisieren, erstmal schauen, erstmal in diese Liga auch reinfinden. Und bei Magdeburg, Christian Titz, der Architekt des Erfolgs, weg. Dafür mit Markus Fiedler, einen Trainer von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart, verpflichtet. Dann hast du natürlich einen Elan Kouri noch verloren, der ein extrem wichtiger Spieler war in der vergangenen Saison. Aber auch mit einer interessanten Neuverpflichtung, nämlich Laurin Ulrich. Den habe ich mir nochmal genau angeschaut. Sowas wie der Ziehsohn von Markus Fiedler. Vergangene Saison ja in der Hinrunde an Ulm ausgeliehen, einen Zweitligisten, konnte sich dort nicht durchsetzen. Dann wieder zurück zum VfB Stuttgart 2 in die dritte Liga. Unter Markus Fiedler eine sehr starke Rückrunde gespielt, aufgeblüht. Und jetzt hat er ihn mitgenommen nach Magdeburg. Ulrich soll im Zentralmittelfeld auch, ja, die Spielgestalterrolle einnehmen. Atiku Musonda auf den Flügelpositionen sollen dann offensiv auch 1-gegen-1 Duelle suchen. Aber dann auch von Ulrich, wie gesagt, eingesetzt werden, um Martin Kaas, der noch würde ich mal sagen, beim 1. FC Magdeburg ist. Es gibt natürlich immer wieder viele Gerüchte, auch nach seiner spannenden Debütsaison jetzt wieder. Also ob er noch weiterhin knipsen kann. In diesem Spiel hat er es gemacht. Auf jeden Fall eine gute Einzel- oder eine gute Aktion von Martin Kaas. Wie gesagt, der Junge ist ja immer brandgefährlich, hat halt dieses Torjägergehen in sich, wurde auch gut eingesetzt. Auch Laurin Ulrich, wie gesagt, also wenn ich diesen Jungen sehe, es macht einfach nur Spaß. Enge Ballführung, super Übersicht, super rechter wie linker Fuß, kann da Pässe spielen, die sind einfach unglaublich. Super Überblick auch, also eine Gesamtkombo, ein für mich überragender Fußballer, der hat die Anlagen, ein ganz großer zu werden. Wie gesagt, die Konstanz fehlt dann halt noch, auch in diesem Spiel ist er dann vor allem im Laufe der zweiten Halbzeit so ein bisschen abgetaucht. Aber dann ist dann halt noch so ein Barış Artık da im offensiven Mittelfeld. Super erfahrener Mann, schon lange dabei. Immer einer der Topscorer beim 1. FC Magdeburg und auch jetzt mit zwei schönen Vorlagen. Einmal der Eckball für Hugonet und einmal dann der abgefälschte Ball, der dann bei Martin Kaas landet. Und das sind natürlich dann auch, ja, schöne Momente, auch für Markus Fiedler natürlich, endlich den ersten Sieg einzufahren am zweiten Spieltag, nicht direkt auch unter Druck zu geraten. So eine Saison wie im vergangenen Jahr, als man ja nur ganz knapp am Aufstieg gescheitert ist, wird, glaube ich, schwieriger. Aber Markus Fiedler gilt ja auch als großes Trainertalent, deswegen, es wird spannend sein, wie sich die Mannschaft noch verändern wird, wer noch kommt, wer noch geht. Und bei Dresden muss man sagen, ja, man musste wieder Lehrgeld zahlen, hat ein gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, der zwischenzeitliche Ausgleich durch Daferner war auch verdient. Aber am Ende fehlte dann doch so diese Kaltschnäuzigkeit und auch die Konstanz, ein gutes Spiel über 90 Minuten zu machen, 90 Minuten Druck auf den Gegner aufbauen zu können. Jetzt muss man natürlich schauen, wie es dann nach dem Pokalwochenende bei Dynamo weitergeht. Klar ist natürlich, dass es auch sehr schnell sehr ungemütlich werden kann in Dresden. Natürlich auch ein sehr forderndes Publikum. Und wenn man von Anfang an dann im Abstiegskampf drinsteckt, kann die Stimmung auch mal schnell kippen. Und das ist dann, glaube ich, nicht so leistungsfördernd. Also Dresden für mich, trotz guter Leistung, auch eher ein Kandidat für ganz, ganz unten. Hey Leute, ich habe da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch, dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon? Bald auch in eurer Stadt. Samstagabend, Flutlichtspiel auf dem Betzenberg, Kaiserslautern gegen Schalke. Es muss doch einfach Bundesliga sein, oder? War das Zweitliga? Topspiel an diesem Wochenende. Zwei Mannschaften, die auch in dieser Saison wieder für Überraschungen sorgen können. Natürlich hoffen beide Seiten positiv. Vergangene Saison war Schalke eher eine negative Überraschung, Lautern eine positive Überraschung. Aber wie gesagt, neue Saison, neues Glück. Und die Schalker mit ordentlich Rückenwind haben ja ihren Auftakt gegen Hertha BSC Berlin überzeugend auch gewinnen können. Aber der 1. FC Kaiserslautern natürlich vor allen Dingen defensiv immer eine sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft. Offensiv fehlt am ersten Spieltag noch so ein bisschen der Punch. Aber Mannschaften von Thorsten Lieberknecht sind meistens so, wenn wir defensiv schon mal gut stehen, dann wird vorne mal irgendwas vom Laster fallen. Und in diesem Spiel war es dann auch so, denn es ging am Ende mit 1-0 für die Lauterer aus durch einen Elfmeter, den Marlon Ritter dann verwandelt hat. Aber eine ganz unglückliche Situation. Ritter mit einem sehr stramm geschossenen Eckball, also der sehr tief kam auf Hahnschläg. Und Schallenberg, ja, trifft ihn dann von hinten im 16er. Dumme Aktion. Ich meine, klar, Hahnschläg hakt sich dann auch absichtlich da so ein bisschen ein, dass er getroffen wird. Nichtsdestotrotz natürlich nicht ganz so clever von Ron Schallenberg. Und ja, dieses 1:0, wie gesagt, also es war eine sehr ereignisarme Partie, so bis zur 70. Minute. Und dann kam der Spieler, der mich richtig begeistert hat, nämlich Nathan Skite rein, Finne, offensiver Mittelfeldspieler beim 1. FC Kaiserslautern, der jetzt im Sommer von US Dunkirk gekommen ist, sehr wendig, niedriger Körperschwerpunkt, Dribbler, der hat also die Schalker Defensive immer wieder beschäftigt, hat mal sowas wie Spielfreude ausgestrahlt, das war ja sonst bei beiden Seiten nicht so der Fall, also Schalke, ja, defensiv stand man auch wieder gut, man hat natürlich auch einen überragenden Keeper mit Loris Karius im Kasten, aber offensiv, wie es dann schon in der zweiten Halbzeit ging, hat ja bis zu Berlin der Fall war, kam nicht ganz so viel, man sucht ja auch noch nach Kreativoptionen fürs offensive Mittelfeld, dafür müssen aber erstmal Spieler gehen, Kandidaten sind da ja wieder so ein Matriciani, ein Lasme, auch ein Amin Yunus, der natürlich auch so einen Kreativmoment reinbringen kann, der dann aber auch gegen den Ball nicht so stark ist. Und das fordert Miron Muslic halt auch, für gegen den Ball arbeiten. Und da ist dann natürlich der Punkt der Kreativität auch ein bisschen schwieriger. Weil ein Spieler, der kreativ ist und dann aber auch noch sehr stark gegen den Ball arbeitet, da gibt es für mich meiner Meinung nach gerade nicht so viele interessante Optionen für den S04. Wenn ihr natürlich jemanden habt, schreibt es gerne in die Kommentare bei dem Podcast-Lieferanten, bei dem ihr es jetzt gerade hört. Ich lese mir natürlich alles durch, schaue es mir an und beantworte gerne auch oder bewerte dann auch gerne eure Vorschläge oder diskutiere mit euch über eure Vorschläge. Deswegen bin ich dort sehr gespannt, aber ansonsten, wie gesagt, es hat halt viel von der Stimmung, der Atmosphäre gelebt, aber spielerisch stark war dieses Spiel nicht. Der Sonntag mit drei sehr spannenden Partien. Unter anderem hatten wir dort Kieler SV gegen die DSC Arminia Bielefeld. Bielefeld natürlich euphorisiert nach dem 5:1-Sieg zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Die Kieler unglücklich kurz vor Schluss mit 2:1 gegen den SC Paderborn verloren. Aber vor heimischer Kulisse gegen einen Aufsteiger aus der dritten Liga sollten die drei Punkte her. Und wenn ich mir natürlich die Kieler Startelf angucke und auch die Bank, dann waren sie für mich auf jeden Fall Favorit. Ich meine, als Bundesliga-Absteiger hast du diese Favoritenrolle meistens auch inne. Vorne mit dem Bernhardsson, Skripski, Zweitliga-Fahne, Jungs. Und natürlich mit deiner, ja, skandinavischen, schrägstrich slawischen Innenverteidigung mit Ivicic, Zek und Svetinovic. Eisenharte Jungs in der Defensive und da würde ich mir denken, okay, defensiv stehst du dann sicher, vorne hast du halt Jungs, die auch schon in der Bundesliga gut gescored haben. Klar, Gigovic war jetzt nicht im Kader, soll wohl gehen, der in der vergangenen Woche ja der kreative Part war in einer sonst eher schwachen Kieler Mannschaft. Und Arminia Bielefeld, die haben natürlich gedacht, okay, wir müssen hier nichts ändern. Vorne mit einem Boaci, Grodowski, Sarenren, Basé, drei ultraschnelle Jungs, also viel auf Konter. Du hast dann halt mit einem Marvin Melem auch Jungs oder einen Jungen, der es weiß, Angreifer einzusetzen, also der dann einfach mal einen langen Ball punktgenau dir spielen kann, wenn du kontern willst. Und so kann Bielefeld sich da natürlich dann auch schön einigeln, überlässt dann den Kieler die Ball, die dann natürlich auch erstmal wieder in diese Rolle reinkommen müssen als Favoritenmannschaft, dir sich wieder Torchancen herauszuspielen gegen eine tiefstehende Defensive. um gleichzeitig dann auch diese Konterabsicherung zu haben, weil bei aller Defensivqualität im 1 gegen 1 der Kieler Innenverteidiger Tempo ist da immer ein bisschen schwieriger. Und wenn du dann natürlich auch so einen Negativlauf hast nach einem Abstieg und die Bielefelder euphorisch sind, Pokalfinalist gewesen, den Landespokal gewonnen, Drittligameister, dann ist es halt so, dass die einen Glück haben und die anderen dann halt Pech und dann stochert halt mal so ein Sarrenrennbasé früh das 1:0 rein. Dann bekommst du halt auch noch so einen Traumfreistoß von Tim Handwerker gegen dich, der den Ball dann auch wunderbar aus 20, 25 Metern schön über die Mauer hebt. Unhaltbar für Krumrey im Tor. So. Und du dann auch in der kompletten ersten Halbzeit eigentlich sogar unterlegen bist. In der zweiten Halbzeit wurde es dann halt auch besser. Du hast dann halt mit einem Phil Harris, einem Robert Wagner zwei enorm wichtige Jungs auch in der zweiten Halbzeit reingebracht. Phil Harris im Sturm, der mit ordentlich Tempo, aber auch mit ordentlich physischer Präsenz mal lange Bälle verwalten konnte, weiterlegen konnte und der auch ein enormes Stürmernäschen hat, der weiß also immer, wo er am besten zu stehen hat, um gefährlich zu werden. Und Robert Wagner im Zentralmittelfeld, absoluter Stratege, der den schwachen Routinier Schwab im Zentralmittelfeld ersetzt hat, der kann dann halt auch mal wirklich so diese Pässe, die auch ein Melem spielen kann, hinter die Kette, der kann seine Vorderleute super einsetzen. Und das war dann halt noch ein bisschen zu spät, klar, in der absoluten Schlussphase, dann sogar mit einmal mehr die Kieler, weil Kersken dummerweise sich noch mit Godowski angelegt hat, also hat ihn mit Harris, hat ihn erst gefoult, den Harris, dafür gab es noch keine gelbe Karte, aber dann hat er ihn halt noch ein bisschen runtergedrückt, dumme gelb-rote Karte, Oppermann kam rein und der hat dann bei seinem Zweitligadebüt in der Schlussphase auch viele gute Bälle noch rausholen können, hat dafür gesorgt, dass Bielefeld zu Null spielt und weiter in Tabellenführer bleibt. Aber diese zweite Halbzeit, in der Marcel Rapp dann auch offensiv mehr Mut gezeigt hat, beweist auch, Kiel hat genug Qualität und wenn jetzt ein Robert Wagner und ein Phil Harris mehr Spielzeit bekommen und bald auch die Transferphase vorbei ist, also alle Spieler Sicherheit haben, dann wird es meiner Meinung nach auch besser werden bei der KSV. Die Tornetz-Podcast-Empfehlung eures Vertrauens. Da haben wir zum einen den 4:3-Podcast von Magenta Sport. Der dritte Ligaspieltag wird dort ganz genau behandelt. Wenn ihr Fans des Frauenfußballs seid, dann Dreiecken, ein Elfer. Wunderbarer Podcast. Bei der Partie Hertha BSC Berlin gegen den KSC ist für mich auch nicht so viel passiert. Hertha BSC Berlin maximal enttäuschend für mich bisher in dieser Saison. Defensiv unsortiert und nach vorne ging wirklich nicht so viel. In Hälfte 1 war Maurice Krattmacher einer der wenigen Akteure, der offensiv mal eine gute Möglichkeit hatte. Sie bekommen halt auch so einen Fabi Riese nicht super eingesetzt. Also der hat gutes Tempo, braucht aber auch ein bisschen Wiese vor sich und das hat er halt nicht. Er ist jetzt nicht so der absolute Dribbler, wie es ein Davy Sheahan war, sondern er braucht dann halt auch schon ein bisschen Wiese vor sich. Und das bekommt die Hertha momentan noch nicht hin, ihn so einzusetzen. In Hälfte 2 wurde es dann besser. Stefan Leitl hat so ein bisschen auch was umgestellt. Und man hat vor allen Dingen dann auch so ein bisschen, ja, ein paar Kombinationen wagen können. Die KSC auch ein bisschen hinten rein gedrückt. Am Ende aber beide Teams nicht ganz so gefährlich gewesen. Der KSC von meiner Draufsicht her die bessere Mannschaft, gefährlichere Mannschaft. Vor allem Ben Fahad in Kombination mit Simic vorne. Und dahinter natürlich ein Marvin Wanicek auf der 10, der, man muss es sagen, seit Jahren mit der beste Mittelfeldspieler der zweiten Liga ist, konstant seine Leistung bringt. Aber im Vordergrund dieser Partie stand zum einen natürlich die Fanfreundschaft beider Fanlager, aber der jüngste Zweitligaspieler aller Zeiten kam auf den Rasen mit Kenneth Eichhorn, 16 Jahre und 14 Tage alt. Also Der ist im Jahr 2009 geboren, wenn ich mir da vorstelle. Da bin ich gerade in die Realschule gekommen. Da war ich 11 Jahre alt. Das ist dann natürlich schon krass. Da merkt man auch, man wird auch ein bisschen älter, obwohl ich natürlich noch sehr jung bin, aber man wird auch älter. Und das ist natürlich auch ein tolles Zeichen. Ich meine, der Junge war unbekümmert. Klar, es ist mir jetzt auch nicht allzu viel Konstruktives gelungen, aber trotzdem diesen Jungen auf den Rasen zu bringen, finde ich eine super Sache. Aber das andere Spiel am Sonntag, was parallel stattgefunden hat, VfL Bochum gegen Elversberg, hatte dann doch ein bisschen mehr zu bieten, ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, so will ich es mal nennen. Das lag vor allen Dingen an der SV Elversberg, denn Jan Jamra, der Rechtsverteidiger, auch ehemaliger Bochumer, in der Vorwoche hat er schon beim 1. FC oder gegen den 1. FC Nürnberg einen Elfmeter verursacht. Und jetzt nach 6 Minuten sieht er unnötigerweise die gelb-rote Karte. Also ja, über 80 Minuten war die eigene Mannschaft dann in Unterzahl. Hat sich dann trotzdem auch gut gewehrt. Bochum ist in Hälfte 1 nicht viel eingefallen. Mit ihrer Fünferkette ein bisschen zu defensiv gestanden nach vorne. Zu wenig Jungs gehabt. Deswegen fand ich es auch gut, dass Dieter Hecking dann in der Halbzeit gewechselt hat. Auf Viererkette umgestellt hat. Also Morgalla als Rechtsverteidiger, Wittek als Linksverteidiger und dann auf den Außen Miyoshi und Gerrit Holtmann gebracht hat. Da ging dann auch deutlich mehr. Elversberg wurde im Laufe des Spiels auch immer müder, stand zwar kompakt, aber irgendwann ließ die Konzentration nach und dann hat sich der VfL Bochum als Favorit auch belohnen können. Zum einen der Sechser Ibrahima Sissoko wuselt den Ball rein und am Ende dann halt Kontermöglichkeit, in der Gerrit Holtmann dann auch sein enormes Tempo, über 36 km/h wurde er gemessen, genutzt hat zum 2:0. Elversberg, ja, nicht so kreativ, müssen sich halt auch wieder finden, wieder über die defensive Kompaktheit, wie schon zu Beginn der vergangenen Saison, sich irgendwie erstmal die Punkte ergaunern, Selbstbewusstsein tanken und dann auch weiter nach vorne, um weiter nach vorne zu kommen. Bochum, wie gesagt, erste Halbzeit war nicht viel, aber durch die beiden offensiven Wechsel und Umstellung auf Viererkette hat man halt auch mehr Zug gehabt, weil man auch gemerkt hat, dass von Elversberg offensiv nicht viel kam. Dann kannst du halt auch mal einen Kevin Vogt als Innenverteidiger in der Viererkette spielen lassen, der eine Top-Spieleröffnung hat, mit die beste in der zweiten Liga, aber halt tempomäßig, wenn es mal zu Konter kommen sollte, nicht so die perfekte Endgeschwindigkeit hat. Nichtsdestotrotz ein verdienter Sieg am Ende für den VfL Bochum und die ersten 3 Punkte für Dieter Hecking. Und das ist natürlich auch erstmal wichtig, um in der Liga anzukommen, früh als Bundesliga-Absteiger Punkte zu sammeln, um auch dann noch realistische Chancen zu haben, möglichst lange auch im Aufstiegskampf dann mitmischen zu können.
Domes Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags ist für mich am 2. Bundesligaspieltag in der 2. Liga Tim Handwerker, der Linksverteidiger von Arminia Bielefeld. Schon am letzten Spieltag, also am 1. Spieltag, hat Tim Handwerker für mich eine gute bis sehr gute Leistung als Linksverteidiger bei Arminia Bielefeld gezeigt, konnte sich sowohl defensiv auszeichnen als auch offensiv, was er ja auch dann mit einer Vorlage gezeigt hat. Und jetzt am 2. Bundesligaspieltag konnte er sich auch mit seinem ersten Tor auch auf die Torschützenliste eintragen, nämlich dann zu dem zwischenzeitlichen 2:0 für Arminia Bielefeld beim Spiel gegen Holstein Kiel. Also bisher macht Tim Handwerker auf seiner Position als Linksverteidiger wirklich eine sehr gute Rolle und füllt diese auch ziemlich gut aus. Und auch bei seinen Standards ist es sehr, sehr gefährlich, sehr gut getretene Ecken und halt auch das Tor, was er dann gegen Kiel erzielt hatte, durch einen sehr gut geschossenen Freistoß. Also da war nichts zu halten für den Torwart von Holstein Kiel. Wirklich ganz knapp am rechten Pfosten geschossen. ins Tor. Und ja, dementsprechend ist Tim Handwerker für mich am zweiten Bundesligaspieltag mit seiner Torgefahr, seiner defensiven Rolle und seiner Erfahrung aus der zweiten Liga, die er mit Bielefeld schon jetzt gut zeigen kann. Ich meine, stehen ja wiedermals oder immer noch auf dem ersten Tabellenplatz. Und ja, dementsprechend Tim Handwerker für mich der Spieler des Spieltags.
Klein Riesings, Großer der Woche. Klein Riesings, Großer der Woche ist in dieser Woche Hertha BSC Berlins Mittelfeldspieler Kenneth Eichhorn. Wie gesagt, mit 16 Jahren und 14 Tagen sein Zweitliga- bzw. auch Profidebüt zu geben, dann so unbekümmert aufzutreten vor einem fast ausverkauften Stadion. Für mich aller Bonheur, hat es sehr gut auch gemacht und für mich auch einfach ein Zeichen, der Jugend eine Chance zu geben, der Ertaner Weg mit vielen Jugendspielern zu operieren. Das ist für mich auch genau das Richtige. Sie haben eine super Akademie und mit Kenneth Eichhorn hat man jetzt also den nächsten NLZ-Spieler, der sein Debüt in der zweiten Liga gegeben hat. Deswegen mein verdienter Klein Rissings Großer der Woche am zweiten Spieltag. Kenneth Eichhorn.
Der helle Pfiff der Woche. Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Timo Ganzloweit, den Schiedsrichter der Partie Dynamo Dresden gegen den ersten FC Magdeburg. Timo Ganzloweit hat bei diesem hitzigen Derby beim Ostderby oder beim Elbklassiko eine souveräne Leistung gezeigt, wie ich fand. Von Anfang bis zum Ende hatte sich nicht von dieser hitzigen Stimmung irgendwie einkesseln lassen von den Dynamo-Fans, von den Magdeburg-Fans. Er hat wirklich von Anfang bis Ende das Spiel souverän und ruhig geleitet. Auch bei den Entscheidungen von zum Beispiel dem VAR beim vermeintlichen 3:1 von Martin Kaas hat er sich Zeit genommen, hat mit dem VAR geredet und ja dann auch eine wirklich hauchzarte Abseitsentscheidung gut kommuniziert. Da war die Stören von Martin Kaas im Abseits und das braucht natürlich dann auch eine Zeit, um das zu erkennen und zu analysieren. Und auch wenn da viele Magdeburger und viele Dresdner Spieler auf ihn eingeredet haben, hatte sie weggeschickt, hat mit der VR da sich auch Zeit genommen, was ich auch gut finde. Auch wenn viele Rufe natürlich dann auch von den Fans auf ihn eingeprasselt sind oder Diskussionen mit den Trainern, aber das bleibt natürlich bei so einem Spiel nicht aus. Und das muss man auch hoch loben von Timo Ganzloweit. Auch bei den Karten, also für ein Derby, sehr außergewöhnlich. Eine gelbe Karte bei den Dresdner Fans, bei den Dresdner Spielern natürlich und drei gelbe Karten bei den Spielern von Magdeburg, also für so ein Derby nur 4 gelbe Karten, das ist wirklich außergewöhnlich. Und zu Timo Ganzloweit kann man auch noch sagen, dass das gerade mal sein 7. Spiel als Schiedsrichter in der zweiten Liga ist und dann gleich mal so ein Spiel zu pfeifen und so souverän, wirklich Chapeau und Respekt an den Schiedsrichter. Vor allem in der letzten Saison auch schon gute Leistungen gezeigt. Und wenn du in so einem Spiel so gute Leistungen zeigst, wer weiß, vielleicht ist dann der Weg in die Bundesliga auch nicht mehr so weit. Also wenn Timo Ganzloweit so weitermacht, hat die Bundesliga auf jeden Fall einen guten Schiedsrichter am Start. Herr Ganzloweit wird auf jeden Fall weiterverfolgt. Beim Hellenpfiff der Woche hat er sich auf jeden Fall schon einen Namen gemacht.
Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Tornetz-Folge angekommen. Der zweite Spieltag hatte einiges, vieles zu bieten. Nichtsdestotrotz, natürlich ist immer noch Luft nach oben. Und ich freue mich, wenn wir uns dann zur Analyse des dritten Spieltags übernächste Woche dann wieder hören. Wie gewohnt 18:15 Uhr am Montag. Wie wir es mit dem Pokalwochenende machen, wissen wir noch nicht ganz genau. Aber dort bekommt ihr natürlich auf unseren sozialen Kanälen auch alles in den Shownotes verlinkt. Die wichtigsten Informationen, also ihr werdet immer informiert und up to date sein. Aber erst einmal wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Genießt hoffentlich das sonnige und warme Wetter. Und bis dann, euer Tornetz-Host Jan Klein-Riesing.